Okay, ich möchte diesen Hauptgedanken aus der letzten Einheit noch vertiefen und belegen und festmachen. Und das ist der Gedanke, an Jesus zu glauben, bedeutet, sich der Wahrheit zu unterordnen, sich mit der Wahrheit zu verbinden, der Wahrheit zu folgen, der Wahrheit zu gehorchen. Das sage ich deswegen so wiederholend und ausdrücklich, weil wenn das für uns klar ist, nicht nur vom Verstand, sondern von der Hingabe unseres Herzens, dann werden wir Versuche oder Versuchungen oder Einladungen zur Verführung erkennen. Verführung ist eine Überredung, den Weg der Wahrheit zu verlassen. Das ist Verführung. Das ist eine Einladung, den Weg der Wahrheit zu verlassen. Und wie ich das auch an dem einen Beispiel, könnte viele andere auch aufführen, wie ich an dem einen Beispiel gezeigt habe, wir sind in einer Zeit, wo eine neue Definition uns klammheimlich untergeschoben wird, was es heißt, Gott zu lieben, was es heißt, mit Gott zu leben, Freund Gottes zu sein. Wenn du durch die Kirchengeschichte gehst und schaust, wie man früher verstanden hat, Leben mit Gott, dann ist das eine vollständig neue Idee, was nie salonfähig war. Man kann an Jesus glauben, man kann Jesus lieben und gleichzeitig sein Wort mit Füßen treten. Das ist etwas vollkommen Neues. Und wenn wir bereit sind, diese Lüge zu akzeptieren, dann wird es kein Halten mehr geben. Und wir brauchen diese Klarheit, weil die Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die sich erfolgreich zur Wehr setzt gegen die religiöse Verführung. Das ist vielleicht das prägnanteste Merkmal der Endzeitgemeinde, weil sie ist die Braut. Sie geht nicht den Weg der Hure, sondern sie behält ihre Ausrichtung auf Christus vollkommen klar und zieht es vor, lieber geschmäht und abgelehnt und verfolgt zu werden, als den Weg des Kompromisses zu gehen. Und später wollen wir auch noch sehen, wo denn die Kraft herkommt oder die Fähigkeit festzuhalten und die Bereitschaft, Verfolgung und Leiden zu akzeptieren. Aber das können wir erst dann anschauen, wenn das für uns klar ist. Dieses Fundament werden wir niemals preisgeben. Matthäus 15. Matthäus 15. Und dort sagt Jesus, ab Vers 6b, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht oder kraftlos gemacht, außer Kraft gesetzt, um eurer Überlieferung willen. Das heißt also, da wo es um die Entscheidung ging, entweder dem Wort zu folgen oder der Überlieferung, haben sie die Überlieferung genommen und indem man der Überlieferung der menschlichen Tradition, Überlieferung ist ja Tradition, indem man das dem Wort vorzieht, verliert das Wort für uns die Kraft. Das Wort hat immer noch die gleiche Kraft, aber für denjenigen, der die Überlieferung vorzieht dem Wort, für den verliert das Wort seine Kraft. Und dann geht es weiter. Heuchler. Treffen hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Zunächst einmal, Jesus sagt, wenn wir die Überlieferung dem Wort Gottes vorziehen, sind wir Heuchler. Warum sind wir Heuchler? Das heißt, wir geben etwas vor, was wir gar nicht wirklich sind. Wir sagen, wir glauben an Jesus. Wir sagen, wir wollen ihm gehorchen. Aber dann im konkreten Fall kommt eine menschliche Lehre und wir nehmen die und lassen das Wort dafür fallen. Also wir tun etwas Äußerliches und scheinen ganz in Ordnung zu sein und in Wirklichkeit einfach gehen wir auf völlig verlogenen Wegen. Und wer das tut, wer sich diesen Lebensstil erlaubt, menschliche Überlieferungen zu nehmen und damit das Wort Gottes außer Kraft zu setzen, der hat damit automatisch eine Entscheidung getroffen, dass Gott sein Herz nicht erreichen kann. Ich sagte es vorhin schon einmal mit anderen Worten, wir erneuern unser Denken und Gott erneuert unser Herz. Wenn wir in unserem Denken nicht mit Gott übereinstimmen, hat er keinen Zugang, unser Herz zu erreichen und unser Herz zu formen und zu verändern und in Übereinstimmung mit ihm zu bringen. Und genau das ist auch hier mit anderen Worten gesagt. Ja, so, die haben eine äußerliche Religion, das ist alles korrekt, wenn du die einzelnen Dinge nimmst dort, die Gebete oder die Sätze aus der Verkündigung, alles scheint richtig zu sein. Aber etwas Entscheidendes fehlt. Das Herz ist weit weg. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Religion oder menschengemachtem Christentum und wirklicher Nachfolge. In der wirklichen Nachfolge bekommt Gott Zugriff auf unser Herz. Und unser Herz wird verändert. Und in menschengemachter Religion behalten wir das Herz für uns, wir schützen unser Herz, Gott bekommt keinen Zugriff und wir bestimmen, was in unserem Herz leben darf und von welchen Wünschen und Zielen und Werten wir geleitet sein wollen. Es ist also eine Form von Unabhängigkeit. Religion ist eine getarnte Form von Auflehnung gegen Gott. Religion ist Rebellion. Ganz einfach. Aber Nachfolge ist Hingabe, ist sich unterordnen. Ja. Das wesentliche Merkmal von menschengemachter Religion ist, dass man einen eigenen Maßstab hat und den nimmt man anstelle des Maßstabes des Wortes Gottes. Der Vorteil von dem eigenen Maßstab ist, es passt immer. Man macht sich einen Maßstab, dann stellt man sich daneben und misst sich brav, wie sich das gehört. Und dann sagt man, ja, passt. Paulus sagt, Menschen, die sich an sich selber messen, sind unverständig. Die verstehen überhaupt gar nichts. Die verstehen gar nichts. Ja? Wir messen uns nicht an unserem eigenen Maßstab, sondern wir messen uns an dem Maßstab Gottes. Und da gibt's immer Gelegenheit zur Buße, immer Gelegenheit zur Umkehr, immer Gelegenheit zu, Herr, das will ich jetzt lernen und ich will das hinter mir lassen und ich will in das hineinkommen, immer. Aber menschengemachte Religion ist Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit und ist ein falscher Friede. Ein falscher Friede, dieser Friede, den diese Menschen dann haben, kommt nicht vom Heiligen Geist, sondern von einem religiösen Geist. Und sie können die krassesten Dinge tun und das Wort Gottes übertreten und fühlen sich dabei ganz in Ordnung. Das ist Beweis einer Täuschung, einer geistlichen Täuschung. Weil normalerweise sollte es so sein, dass ihr Gewissen beunruhigt ist und der Heilige Geist sagt, hallo, da stimmt was Wesentliches nicht und du bekommst hier keinen Frieden, weil der Friede Gottes ist der Schiedsrichter. Und wenn da gepfiffen wird, dann muss man halt sich an die Regeln halten. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Unterschied zwischen wirklichem Christsein und einem menschengemachten Imitat verstehen, weil das ist der Unterschied zwischen Hure und Braut. Das ist der Unterschied. Und ich sagte es gestern, und ich werde nicht müde, das zu sagen, das ist kein Thema für ein paar Leiter. Jeder einzelne Christ in den nächsten Jahren wird sich entscheiden müssen, von welcher Kraft er sich ziehen lässt. von Gott im Heiligen Geist hinein in die Brautmentalität oder vom religiösen, humanistisch-antichristlichen Geist hinein in die Hurenmentalität. Jeder Einzelne muss das für sich ausmachen. Jeder. Da wird niemand ausgespart. Niemand. Und deswegen ist wichtig, dass wir das Wort Gottes über diese Dinge studieren und dass wir dann Entscheidungen treffen und dass wir aufgrund der Entscheidungen dann Dinge verändern in unserem Leben und uns verfügbar machen für den Heiligen Geist, für das Werk des Heiligen Geistes an unserem Herzen. Darüber will ich dann später auch noch etwas sagen. Gestern hatten wir auch schon Galater 5, Vers 8. Paulus sagt dort zu den Galatern, die ein anderes, ein falsches Evangelium angenommen haben. Wer, ihr lieft fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Das wesentliche Element der Nachfolge war auf einmal verschwunden in einer ganzen Gemeinde. Wie kam das zustande? Durch die Annahme eines falschen Evangeliums. Ein falsches Evangelium, was nicht das Original-Evangelium war. Statt Gnade waren dann auf einmal wieder eigene Werke und eine eigene Gerechtigkeit, die man da aufgebaut hat. Und es gibt andere Formen des falschen Evangeliums. Und nur wenn wir das Echte kennen, werden wir das Falsche erkennen. Warum können Leute bei der Bank falsches Geld erkennen? Weil sie permanent das Richtige in den Fingern haben. Und die haben es in den Fingerspitzen zu merken, da stimmt was nicht, das ist nicht normales Papier, irgendwas ist, haut hier nicht hin. Und je mehr wir mit dem Echten vertraut sind und das Echte kennen und schätzen und lieben und das seinen Platz hat in unserem Leben, umso schneller und umso klarer werden wir das Falsche erkennen. Und wenn etwas uns Not tut in unserer Situation jetzt, dann ist es klare geistliche Unterscheidung. Ich meine, wenn du so die christliche Bücherlandschaft, jetzt ist ja Herbst, man kriegt wieder die ganzen Kataloge. Ich sage mal, Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich über dieses Zeug, was da angeboten wird. Es wird immer turbulenter, es wird immer bunter, es wird immer abenteuerlicher, was da angeboten wird unter christlicher Flagge. Oh, was waren das für glorreiche Zeiten, die 70er? Da gab es Watchmeni. Da gab es Mutter Basilea und da gab es Richard Wurmbrand. So, das war's. Und dann kam noch der Wildgasse mit der Vision. Das war alles, was es damals gab. Ja, da wusste man, wo es lang geht. Der geistliche Christ, Watchmeni, da war eine klare Linie. War schwer zu verdauen, aber am Ende hat es uns auch gut getan. Da waren die Dinge klar. Heute, was gibt es heute für ein Zeug? Alles und nichts wird behauptet und widerlegt und alles scheint vom Heiligen Geist inspiriert zu sein. So, wenn das so ist, dann müsste ja Gott verwirrt sein. Und mein ganzer Lehrdienst gründet sich auf dieser einen Annahme. Gott ist nicht verwirrt. Mein ganzer Lehrdienst gründet sich darauf. Er weiß, was er sagt. Er erzählt keine Widersprüche. Er sagt nicht heute dies. 500 Jahre vorher hat er das Gegenteil gesagt. Und er hat selber nicht mehr auf dem Schirm, was er eigentlich mal gesagt hat oder was er. Mein ganzer Lehrdienst gründet sich auf diese eine Annahme. Gott ist klar. Und Gott weiß, was er sagt. Und er ist nicht verwirrt und er ist nicht schizophren. Gott ist nicht pluralistisch. Er gibt nicht, weißt du, wie heute das so Menschen sagen, ja, weißt du, wir haben alle so unsere Offenbarungen. Und jedem zeigt Gott was anderes. Und all die vielen verschiedenen Dinge zusammen, die ergeben dann einen bunten Blumenstrauß von Gottes Vielfalt. Und die einen besprenkeln die Babys, die anderen tauchen die Erwachsenen unter. Und das ist alles richtig und das ist alles gut. Entschuldige bitte. Wer ist Gott? Hat er noch alles parat? Ist noch alles klar bei ihm? Woran messen wir, ob etwas von Gott ist oder nicht? An unserem Gefühl? An dem Charme des Predigers? an seinen Witzen, an der Größe seiner Gemeinde, an der Größe des Palastes, den er dahingestellt hat. Woran messen wir, ob das von Gott ist oder aus ihm selber kommt oder aus der Hölle kommt? Woran messen wir es, wenn nicht an Gottes Gedanken? Das ist der einzige Maßstab, der uns gegeben ist, an dem wir verlässlich prüfen können, ob das von ihm ist oder nicht. Wie viel Anhänger der hat, wie beliebt er ist, um was für eine gewaltige Denomination er da gegründet hat, das interessiert weder Himmel noch Hölle. Nur Menschen fahren auf so eine Dinge ab. Von den ersten Christen lesen wir, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und nach Lehre kommt Gemeinschaft. Erst Lehre, dann Gemeinschaft. Sie haben nicht gesagt, ach komm, lass uns nicht so eng sein, lass uns lieb sein. Wir haben mit allen Gemeinschaft. Wir trinken einfach Kaffee, wir sind einfach zusammen mit allen. Auch mit denen, die sagen, wir sind völlig verkehrt und wir sind verdreht. Komm, wir haben einfach nur Gemeinschaft. Und aus der Gemeinschaft wird sich dann schon entwickeln, dass wir alle so merken, wir gehören doch alle zum selben Stall und es ist doch alles irgendwie gut. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wer nicht in der Lehre der Apostel blieb, blieb nicht in der Gemeinschaft. Das Kriterium für Bleiben in der Gemeinschaft war das Bleiben in der Lehre der Apostel. Und die Arbeitsaufteilung oder die Verantwortlichkeit war so einfach geregelt. Die Neubekehrten hatten den Auftrag, die Ohren aufzumachen, das Herz aufzumachen, ein Papier mitzubringen, Stift mitzubringen und zu schreiben und dann zu Hause in den Schriften zu studieren, ob das so ist und dann das umzusetzen. Und die Apostel hatten die Aufgabe zu lehren. Das war ganz klar. Da gab es nicht irgendwie, ja, aber weißt du, jetzt hast du 2 Stunden geredet, jetzt gib mir mal das Mikrofon. Jetzt möchte ich mal sagen, wie ich das sehe. Und ich sehe das nämlich eigentlich ganz anders als du. Und ich habe auch ein Recht auf eine eigene Meinung. Ich bin ja schließlich auch Kind Gottes seit gestern Abend. Und da kann ich auch mal was sagen. Jawohl. Wir haben ja hier keine Hierarchie. Nicht wahr? Wir sind ja alle gleich. Hallo, nirgendwo liest du in der Apostelgeschichte so etwas. Die einen haben gelernt und die anderen haben gelehrt. Fertig. Und keiner hat gesagt, ja. Jetzt haben wir die Lehre über die Taufe gehört, aber ich will mal was sagen. Ich bin auf die Taufe des Johannes getauft und Gott hat mir gesagt, diese Taufe ist für ihn in Ordnung. Es gab so etwas nicht. Was für eine herrliche Einfalt. Die Apostel lehrten, die Jünger haben gelernt. Fertig aus. Und darum sind sie gewachsen. Und darum war Gott mit ihnen und darum war die Dinge klar geordnet. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und warum waren sie belehrbar? Weil sie zuvor erlebt haben, dass das Wort sie von jedem Dünkel, von jedem, ich habe auch was und ich kann auch was und ich bin auch wer. Das Wort, das Schwert des Geistes hat sie gründlich kuriert von diesem Zeug, was die Bibel Stolz nennt. Als sie nämlich die Pfingstpredigt gehört haben, es drang ihnen durchs Herz. Und als Reaktion auf die Predigt haben sie nicht gesagt, ja, das war jetzt nett, doch, ja, okay, da ist auch was dran. Als sie die Predigt gehört haben, ging es ihnen durch und ihr letztes Fünkchen Vertrauen in ihre Religion wurde ihnen zerschmettert. Nach der Pfingstpredigt waren sie hilflos wie kleine Kinder. Sie haben verstanden, wir sind stolze Juden, wir sind die Kinder Abrahams, wir haben das wahre Buch, wir haben den richtigen Glauben, wir haben die richtige Anbetung. Und als Petrus fertig war, haben sie gewusst, wir haben gar nichts. Wir kennen Gott überhaupt nicht. Wir folgen Ritualen. Wir kennen ihn überhaupt nicht. Und all das, was uns so kostbar war und was uns so wichtig war, es ist uns alles abhandengekommen. Eine einzige Predigt hat diese Leute geistlich bis aufs Unterhemd ausgezogen. Und sie waren sich ihrer Hilflosigkeit bewusst. Und was wir brauchen, ist Verkündigung, die Menschen die Augen auftut über ihre Hilflosigkeit. Weil wenn jemand überzeugt ist von seiner Hilflosigkeit, ist er bereit, Hilfe anzunehmen. Jeder, der mal mit Drogenabhängigen oder Alkoholabhängigen zu tun hat, weiß, die Therapie fängt an, wenn derjenige sich eingesteht, ich bin gebunden, ich bin hilflos, ich kann mir hier nicht mehr helfen, jemand muss mir jetzt hier raushelfen. Dann beginnt die Therapie, vorher nicht. Es ist absolut sinnlos, eine Therapie anzufangen mit jemand, der sagt, du eigentlich, ja, stimmt schon, ich nehme jetzt ein bisschen viel Drogen, aber im Großen und Ganzen habe ich das noch so im Griff. Sinnlos. Jemand muss kapitulieren, muss sagen, ich weiß, ich bin gebunden, ich habe es versucht, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, bitte helft mir. Das ist ein Kandidat für eine Therapie. Und dasselbe ist in der Gemeinde. Gemeinde ist ein Therapiezentrum. Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam lernen, wie man denn jetzt lebt. Wir haben Jahrzehnte verbracht mit etwas, was wir Leben nennen, aber wenn wir sehen, was das Wort Gottes sagt, dann sagen wir, also im günstigsten Fall war das Vegetieren. Und das hat nicht funktioniert. Wir sind kaputt, wir haben andere kaputt gemacht, wir wissen nicht, wie das ganze Ding geht. Und jetzt sind wir da und sagen, bitte, was sollen wir jetzt machen? So fing es an zu Pfingsten. Was sollen wir tun? Nicht, hast du noch eine heiße Predigt für uns, die wir noch nicht kennen? So viele Leute wollen unterhalten werden. Ich habe einmal zu einem Pastor gesagt, als ich selber noch im pastoralen Dienst war, ich habe gesagt, bestimmt 2/3, wahrscheinlich noch wesentlich mehr, meiner Verkündigung ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Da guckt er mich an und sagt, das könnte ich mir nicht erlauben. Womit er preisgab, er Sklave einer Horde von Menschen, die ihn zwingen, immer wieder mit Neuigkeiten zu kommen. Und er wird gar nicht vom Heiligen Geist geleitet, sondern wird von der Meinung und dem Appetit der Masse geleitet. Und das ist das Ende von einer Verkündigung, die wirklich Menschen verändert. Paulus sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, macht mir gar nichts aus. Habe ich kein Problem mit. Und euch macht es umso fester. Euch macht es umso fester. So, das war der Start. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und darum ging das in eine Richtung. Und darum war Raum für Gott da. Und in dieser Aufzählung, Gebet, Gemeinschaft, Brotbrechen, Lehre, steht nicht zufällig Lehre an erster Stelle. Es beginnt mit Lehre. Paulus sagt zu Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Und dann kommt erst meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. An erster Stelle ist meiner Lehre, weil Lehre führt zu einem neuen Wandel. Lehre prägt den Wandel. Und zwar über die Station Denken. Lehre ändert das Denken und neues Denken macht Bahn für neue Werte und für neue Verhaltensweisen. Wenn wir Verhaltensweisen ändern wollen, müssen wir die Mentalität von Menschen ändern. Es reicht nicht aus, dass wir sagen, Gott hat gesagt, du sollst das jetzt tun, sondern wir müssen erklären. Wir müssen zeigen, wie intelligent, wie sinnvoll, wie logisch, wie vernünftig, wie heilsam dieser Weg ist. Das ist, was viele fromme Eltern vergessen haben. Sie haben immer nur den Finger gehoben und haben gesagt, was die Kinder tun sollen. Aber haben sich nie Zeit genommen zu erklären, warum ist das der beste Lebensstil? Warum ist Lügen falsch? Warum ist Stehlen falsch? Nur den Kindern einzubläuen, du sollst nicht lügen. Das reicht nicht aus. Wir müssen erklären, dass Lüge Vertrauen zerstört und dass Lüge Beziehungen zerstört und dann werden wir selber darunter leiden. Und das ist nicht, was Gott will. Und so ist es mit allen anderen Geboten auch. Dahinter ist die Güte Gottes. Und das muss gelehrt werden, das muss gezeigt werden. Und es muss verstanden werden. Ja, Gehorsam ist nicht das Beißen in den sauren Apfel, weil das ist ja zu einfach. Einfach alles wird uns vergeben und jetzt haben wir freien Zugang zum Himmel. Und dann hat Gott sich überlegt, nee, das ist mir doch zu billig. Also ein bisschen leiden sollen sie doch noch. Jetzt denke ich mir ganz schwere Gebote aus. Und da sollen sie ächzen und stöhnen und richtig bluten. Und wenn sie dann so ausgeblutet sind, dann lasse ich sie huldreich in den Himmel. So ist, was manche Christen denken über Gehorsam. Sie sind das arme Opfer von einem Gott, der grausame Dinge fordert. Sie sind gut und Gott ist böse. Weil niemals das Herz getroffen wurde, weil niemals eine Kapitulation stattgefunden hat. So, wenn wir die Dinge klar sehen, wird die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die Art und Weise, wie wir Seelsorge machen, die Art und Weise, wie wir Mitarbeiter ausbilden, wie wir Menschen trainieren in Jüngerschaft, wird es ganz entscheidend prägen, ganz entscheidend. Und entweder wir werden vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist motiviert oder wir werden vom Geist dieser Welt motiviert. Und dann sind Ängste, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit und verkehrte Ziele, verkehrte Motive, verkehrte Wünsche und verkehrte Abhängigkeiten das Normale. Paulus sagt, du bist meiner Lehre gefolgt. Römer 6, Vers 17, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Die Gemeinde oder der Gemeinde wurde ein komplettes Bild der Lehre gegeben. Nicht nur ein paar Bröckchen und zusammenhangslose irgendwie Ideen, sondern da ist ein Bild der Lehre. Da gehören Wahrheiten zusammen und Wahrheiten ergänzen sich und halten sich gegenseitig in Balance. Und die Dinge werden immer schief, wenn wir das Bild nicht sehen. In Gemeinden, wo stark rumgeritten wird auf Unterordnung, aber nicht gelehrt wird, wie die Vorbildfunktion und die Vorbildhaltung und die Dienerschaft der Leiter sein soll, wird ganz schnell in etwas Extremes, Autoritäres abgleiten. Ganz schnell. So, da ist die Lehre der Unterordnung, die ist absolut richtig und notwendig. Aber da ist auf der anderen Seite die Lehre, wie sollen Leiter leiten, mit welcher Haltung, mit welcher Motivation, auf welche Art und Weise. Und das ist das Pendant zur Lehre von Unterordnung. Und beides muss in Klarheit und in Balance da sein. Und als Menschen ohne den Heiligen Geist und ohne das Wort, wir neigen immer dazu, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Immer. Entweder auf der einen Seite, da gibt es überhaupt keine Leiterschaft, alle Leiter sind böse und wenn wir keine Leiter mehr haben, sind unsere Probleme gelöst. Ja, was totaler Quatsch ist. Ja. Und dann auf der anderen Seite, der Leiter hat immer Recht und die anderen sind dumme Schafe und die haben sowieso nichts zu sagen und die sollen einfach nur tun, was ihnen gesagt wird und fertig aus. Beides ist einfach völliger Unsinn. Aber wenn Leiter meine Freunde sind, meine Helfer sind, meine Vorbilder sind und ich als Neubekehrter sage, boah, wenn ich mal groß bin, ich möchte Jesus so nachfolgen wie die. Ich möchte so ein Herz haben für Jesus wie die. Dann ist Vaterschaft da, dann ist Liebe da, dann ist Begleitung da. Und dann kann man auch mal streng sein und die verstehen, das musste jetzt sein. Aber was wir heute haben, ist, keiner will sich von irgendjemandem was sagen lassen. Und die kleinste Korrektur und Leute laufen sofort weg. Die kleinste Korrektur und sie laufen sofort weg. Viele Male habe ich das gesehen. So die Lehrer der Gemeinde, sie geben ein Bild, das Bild der Lehre. Und die Einzelnen kommen hinein in das Bild der Lehre. Und das war klar umgrenzt und klar umschrieben. Und da war eine Grenze und jeder hat gewusst, wie diese Grenze aussieht, wo die Grenze verläuft und wie wir damit umzugehen haben. Die Apostel haben ganz klar vorgemacht, wie sie unter der Führung des Heiligen Geistes umgehen mit Menschen, die diese Grenze überschreiten. Und sie haben den anderen Christen beigebracht, diese Grenze zu beachten und in der gleichen Weise mit denen umzugehen, die über die Grenze gehen. Ich ermahne euch aber, Römer 16, Vers 17, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Also jedem war klar, hier erzählt Bruder X irgendetwas, das ist entgegen der Lehre, die wir von den Aposteln bekommen haben. Da hat keiner gesagt, ja, aber der ist ja vielleicht auch Apostel. Sondern das war klar. Das sind die Apostel und die haben uns das Wort des Herrn gemacht. Das ist die Lehre, das sind die Gedanken, das ist der Plan Gottes. Und jetzt kommt hier Fritze Müller und erzählt irgendwas. Und ich weiß, das, was der erzählt, passt nicht zusammen mit dem, was die Apostel mir beigebracht haben. So, jetzt muss ich aufpassen. Was tue ich jetzt mit Fritze Müller? Ja, das ist ja mein Freund. Das spielt keine Rolle. Was sagen die Apostel, was du jetzt zu tun hast? Das spielt eine Rolle. Die Apostel bringen die Ordnung Gottes in das Volk Gottes. Und das Durcheinander, das wir haben, wird weitergehen, bis wir eine Wiederherstellung des apostolischen Dienstes haben. Und das heißt, besser heute fangen wir an zu beten, Herr, hilf uns, Bahn zu machen, dass der apostolische Dienst aufwachsen kann. Zeig uns, wie müssen unsere Gemeinschaften, wie müssen unsere Gemeinden ausgestattet sein, wie muss das funktionieren, damit überhaupt eine Chance besteht, dass Menschen mit einer apostolischen Berufung aufwachsen können und schlussendlich dann wirklich in diesen Dienst hinein können. Was muss passieren? Aber wir gehen seit Jahrhunderten ohne den apostolischen Dienst und so wie es aussieht, niemand scheint es zu vermissen. Und dann kommen so langsam am Horizont irgendwie das Wort Apostel und dann irgendwelche Leute, die sowieso schon irgendwie bekannt sind und den Hut aufhaben und vielleicht eine größere Gemeinde haben als die anderen, die ändern die Visitenkarten, die haben den Trend verstanden, okay, jetzt sind Apostel angesagt, also die Visitenkarten werden weggeschmissen, neue werden gedruckt, jetzt ist man nicht mehr Pastor, jetzt ist man Apostel, lässt das die anderen auch in aller Demut wissen und alles bleibt, wie es vorher war. Das kann nicht funktionieren. Statt dass irgendwelche Leute sich jetzt Apostel nennen, warum fangen wir nicht an, das Wort zu studieren? Was sind Apostel? Welche Merkmale haben Apostel? Welchen Segen bringen Apostel dem Volk Gottes? Und dann, was müssen wir jetzt tun? Heute tun, damit wir in 20 Jahren einen reifen apostolischen Dienst haben. Was muss passieren? Nein, stattdessen werden Visitenkarten umgedruckt. Klasse, was für ein Fortschritt. Und wir haben nichts erreicht, überhaupt nichts erreicht, außer dass vielleicht sogar einige Leute abgeschreckt sind und sagen, also wenn das Apostel sind, dann weiß ich eins, wir brauchen keine Apostel. Das ist vielleicht der Effekt. Jemand hat mal gesagt, bevor das Original von Gott kommt, gibt es immer eine Fälschung vom Teufel. Mit dem Ziel, die Leute müde zu machen, die Leute desinteressiert zu machen, dass sie sagen, ach, wenn das apostolisch ist, du, komm, ich will damit nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Und die Apostel damals wachten über die Lehre. Und die Ältesten, die die Gemeinde geleitet haben, weißt du, im Neuen Testament gab es gar keine Pastoren, die die Gemeinde geleitet haben. Schon mal gewusst? Manche sind ganz erstaunt. Wie, was, keine Pastoren? Im ganzen Neuen Testament findest du keine Gemeinde, die von einem Pastor geleitet ist. Du findest Ältestenteams und sicherlich in jedem funktionierenden Ältestenteam wird es Menschen geben mit einer Hirtenpersönlichkeit und mit einer Hirtensalbung. Aber was wir tun heute, weil wir ein Durcheinander haben, wir verwechseln Funktion mit Position. Und wir nennen den Mann, der den Hut aufhat, Pastor. Ob der Pastor ist, ob der Hirte ist oder nicht, spielt keine Rolle. Der hat die Funktion irgendwie. Es ist alles durcheinander. Aber wir werden in die Klarheit kommen. Aber die einzige Möglichkeit oder der einzige Weg, in die Klarheit zu kommen, ist, dass wir umdenken. Und dass wir unsere eigenen Ideen über Bord schmeißen. Und dass wir umdenken und sagen, wir wollen Bahn machen für das, was das Wort Gottes sagt. Und die Apostel hatten eine geistliche Aufsicht über die Ältesten. Da konnte nicht irgendein Ältester eine neue Lehre irgendwie erfinden und irgendwie propagieren, sondern die Ältesten waren unter der Aufsicht der Apostel. Da kamen die Apostel und haben gesagt, diesen Unfug lässt du sofort sein. Da waren klare Aufsichtsdienste. Und die Apostel hatten die Verantwortung für die Lehre. Nicht vor Ort die Ältesten. Die Ältesten haben die Aufsicht, die apostolische Lehre in ihrer Gemeinde durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Aber sie haben nicht das Mandat, eine Lehre sozusagen zu formulieren oder zu erfinden, entgegen der Lehre der Apostel, um die dann irgendwie zu verbreiten. Das war nicht ihre Möglichkeit. Hab Acht auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiung und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Ja, aber das ist ja mein Freund. Wendet euch von ihnen ab. Ja, das verstehe ich nicht. Macht ja nichts, tu es einfach. Und dann wirst du es verstehen. Viele Mal Leute sagen, das verstehe ich nicht und das ist eigentlich nur ein getarntes, ich bin dagegen. Ich will es eigentlich gar nicht. Und abwenden heißt, diese Menschen sind für mich keine geistlichen Partner mehr. Das heißt nicht, dass ich einen Krieg anfange, dass ich die bekämpfe oder dass ich nicht mehr die Verantwortung habe, freundlich und nett und liebevoll und gewinnend zu sein. Aber ich werde aufhören, diese Leute als einen Partner zu betrachten und ich will von ihrem Zeug nichts hören. Und solange sie damit weitergehen, werde ich auf geistlicher Ebene keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Das ist, was viele Frauen, die einen verwirrten Mann haben, der irgendwelches religiöses Zeug erzählt, nicht begreifen. Sie sagen, ja, ist doch mein Mann, ich muss mich doch ihm unterordnen. Ja, und in aller Unterordnung sagst du, mein lieber Mann, du bist völlig von der Rolle und in geistlichen Dingen werde ich von dir nichts mehr annehmen und ich bin nicht bereit, mit dir über geistliche Dinge zu sprechen, solange du solche verrückten Ideen verfolgst. Ja, aber das ist ja mein geistliches Haupt und der hat mir doch was zu sagen. Das Haupt ist so lange Haupt, wie es sich unter das Haupt beugt. Und die Frau muss sich abgrenzen und muss sagen, mein lieber Mann, du weißt, was ich über deine krausen Ideen denke. Du bist mein Mann, ich habe dich lieb und ich werde dir dienen und will für dich eine gute Frau sein, aber in geistlichen Dingen kann ich dich nicht für voll nehmen und werde ich auch nicht. Und bitte hör jetzt auf, mich zuzutexten. Ich werde dieses Zeug nicht hören. Das ist Unterordnung der Frau bei einem religiös verwirrten Mann. Amen. Schön, dass ihr alle so Amen sagt. Das finde ich gut. Wendet euch von ihnen ab. Das ist das Ende von geistlicher Gemeinschaft. Das hatten wir schon bei 2. Timotheus Kapitel 3 von den Menschen, die formal ein Christsein pflegen, aber die Kraft Gottes verleugnen und ihren fleischlichen Lebensstil für normal erklären. Von diesen wende dich weg. Das ist ja völlig unmissverständlich, völlig klar. Ich suche eine andere. Schriftstelle. 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt, anders als was? Anders als die Apostel. Und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. So ist er aufgeblasen, weiß nichts, sondern ist krank. An Streitfragen, Wortgezänken, aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Wenn jemand anders lehrt, dann nicht, weil Gott ihm das anders offenbart hat, sondern weil er krank ist. Weil er von etwas getrieben wird in seinem Herzen, was nicht rein ist, was nicht sauber ist. Das ist, was das Wort sagt. So. Entweder du findest den Anspruch der Apostel total anmaßend, dann wirst du dagegen rebellieren und sagen, wer sind die Apostel? Können die nicht auch mal einen Fehler machen? Oder du wirst sagen, das ist Gottes Schutz. Das war die Ordnung, die Gott gegeben hat der ersten Gemeinde. Und solange sie da drin blieben und ihre eigenen Apostel nicht verworfen haben, lief die Sache sehr gut. Aber gegen Ende siehst du dann, was passiert dann mit Paulus und was die anderen dann für eine Sicht dann hatten. Judas sagt, helft uns zu kämpfen für den Glauben. Judas 3. Wir müssen kämpfen für den Glauben. Warum? Weil einige sind heimlich eingeschlichen. Worin heimlich? In die Gemeinde. Und dann lehren sie Zeugs, was die Apostel nie gelehrt haben. Sie verdrehen die Botschaft der Gnade. Wenn Judas sagt, die sind heimlich eingedrungen oder eingeschlichen in die Gemeinde, dann meint er nicht Leute, die 10 Minuten nach Beginn der Veranstaltung mit hochgeschlagenen Kragen und tief sitzender Hutkrempe und dunkle Sonnenbrille sich hinten in die letzte Reihe setzen. Keiner weiß, wer diese mysteriösen Herren sind. Und 10 Minuten vor Ende der Veranstaltung sind die wieder weg. Also ganz heimlich irgendwie. Nein, diese Leute stehen hinter der Kanzel. Und das heimlich bedeutet, keiner blickt es. Und Leute sind da und sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Das heißt, sie lehren eine Gnade, die nicht zu mehr Reinheit führt und zu mehr Hingabe und zu mehr Klarheit und zu mehr Gehorsam, sondern sie lehren eine Gnade, die die Leute entbindet von der Verpflichtung zum Gehorsam. Ist doch alles Gnade. Ist alles gut. Der Herr ist gut. Gnade. Der Herr kennt dein Herz. Und dieses Evangelium der falschen Gnade ist so weit verbreitet. Wir sind jetzt so weit, dass Menschen, die sagen, ich möchte lernen, Jesus zu gehorchen, schon als gesetzlich verschrien werden. So weit sind wir heute, dass der normale Wunsch, den der Heilige Geist im Herzen eines Neubekehrten weckt nach Gehorsam, wird verdächtigt oder wird gebrandmarkt als Gesetzlichkeit und geistlich nicht ganz normal und gesund. So weit sind wir heute. Ich könnte dir viele, viele Beispiele aus meinem Reisedienst und meinen Besuchen und hineinsprechen in Situationen. Ich könnte dir viele, viele Beispiele nennen. Und man glaubt, weil das ja so schön angenehm ist für das Fleisch, an eine Gnade, die nicht uns erziehen will, das Fleisch zu kreuzigen. Man glaubt an eine Gnade, die ist Ersatz für die Kreuzigung. Du, der Herr hat alles bezahlt, es ist alles gut, mach dir keine Gedanken, sei nicht unter Verdammnis, sei nicht besorgt, es ist alles wunderbar. Wir haben sehr viel Grund, besorgt zu sein, sehr viel Grund. Wenn wir sehen, was in unserer Mitte alles passiert. Und wenn ich unserer Mitte sage, dann bitte, ich meine nicht diese Gemeinde. Diese Gemeinde kenne ich erstens nicht, ja. und es kommen auch Leute von anderen Gemeinden, sondern ich rede von dem Zustand des Volkes Gottes in Deutschland in dieser Zeit. Und wenn du sagst, du in meiner Gemeinde geht das alles wie im Neuen Testament, sage ich, Halleluja, gib mir den Namen, ich möchte diese Gemeinde auch besuchen und da teilhaben von diesem Segen. So, versteh das nicht verkehrt. Es gibt viel Gutes, aber es gibt einen sehr gefährlichen Trend. Und das ist ein Riesenmissverständnis über die Gnade Gottes, über die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes wird als Freifahrtschein genommen, sich nicht ändern zu müssen. Und im Namen der Liebe sollen wir Erbarmen haben mit den Rauchern in unserer Gemeinde und mit den Hurern und mit den sonst wie Abhängigen und so weiter. Weil die wollen doch auch alle. Wir dürfen denen doch nicht ihren Glauben absprechen. Und wir können denen doch nicht unsere Standards aufzwingen. Wir zwingen niemandem etwas auf. Und schon gar nicht unsere Standards. Aber Gott hat Standards. Und Gott sagt, wer ihm nachfolgt, wird sich füllen mit der Wahrheit. Und das ist der Beweis, dass er ein Jünger ist. Und er wird die Wahrheit erkennen in seinem Herzen. Und er wird erleben, dass die Wahrheit ihn frei macht. So, wenn da jemand jahrelang Christ ist, und hängt immer noch an der Zigarette, dann weiß ich etwas über diesen Menschen. Es fehlt Wahrheit im Herzen dieses Menschen. Amen. Ich verurteile ihn nicht, sondern das ist der Weg, wie er rauskommen würde. Bloß der fragt ja nicht, was muss ich tun, um rauszukommen. Der sagt ja nur, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ich meine, ich habe gebetet und Gott hat das noch nicht von mir genommen. Was wollt ihr da tun? Ich meine, wenn Gott mir das nehmen würde, den Wunsch nach Rauchen, ich würde sofort aufhören. Ja, das glaube ich gerne. Aber leider übersehen wir, dass das Wort Gottes uns herausfordert, dass wir lernen, stark zu werden und durch die Gnade zu schönen, lustvollen Gefühlen Nein zu sagen. Und das nennt man Selbstverleugnung. Das Wort Gottes sagt euch ja, wenn du dann nicht mehr den Wunsch hast zu trinken oder zu huren oder dir Pornozeugs reinzutun oder Zigaretten zu, wenn du nicht mehr den Wunsch hast, ja dann kannst du ja aufhören. Aber solange du den Wunsch hast, verstehen wir natürlich, dass niemand von dir erwarten kann, dass du jetzt einfach aufhörst. Das wären ja eigene Werke. Die Leute haben eine riesen Angst davor, eigene Werke zu tun. Eine völlig verkehrte Lehre über das Ablegen der toten Werke. Und sie haben mehr Angst, aus eigener Kraft etwas zu tun, als Angst zu sündigen. Hallo? Das sind die Früchte einer falschen Gnadenlehre. Das ist eine Riesenangst. Ja, dann könnte ich das ja aus eigener Kraft tun. Ich sage, wenn du aufs Klo gehen musst, dann machst du auch nicht lange Überlegungen. Gehe ich jetzt aus eigener Kraft oder treibt mich der Geist Gottes? Sondern du weißt, du musst gehen und du gehst. Und das Wort Gottes sagt, steh morgens auf und such Gott. Und er fragt nicht lange, ja, tu ich das jetzt in eigener Kraft? Oder ist es der Geist Gottes, der über mich kommt? Das ist mir egal. Tu es! Tu es einfach! Eine Riesenangst. Man könnte was aus eigener Kraft tun. Wie verbreitet ist das? Als wenn das Schlimmste wäre, was uns im christlichen Leben passieren könnte. Wir tun eine Menge Dinge aus eigener Kraft. Tu die richtigen Dinge in der Kraft, die du hast und fang nicht lange an, irgendwelche Überlegungen zu machen, welche Kraft das ist. Tu es und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf dich. Halleluja. So, das ist ein falsches Evangelium, eine falsche Gnade. Und am Ende sehen wir beim Judasbrief, diese Leute haben schon Position in der Gemeinde. Die Apostel werden ignoriert, verworfen. Und weißt du, wahre Apostel werden niemals ihr Mandat durchsetzen. Wenn eine Gemeinde sagt, du bist für uns kein Apostel, dann wird er nicht kommen und die Gemeinde zwingen, irgendwie sein Apostelmandat irgendwie zu akzeptieren. Es gibt auch keine Regionsapostel, also regional. Da ist jemand, also ich bin Apostel über Thüringen. Und alle Gemeinden, die das Pech haben, in Thüringen zu sein, sind jetzt automatisch unter mir. Das sind kranke Ideen. aus kranken Hirnen und habsüchtigen Herzen. Es gibt keine Regionalapostel, die dann so ein Planquadrat irgendwie zeichnen und sagen, das ist mein Turf und da bin ich der Sheriff. Das ist doch völlig unsinnig. Und keine Gemeinde ist unter einem Apostel, sondern die Apostel sind unter der Gemeinde. Paulus sagt, wir sind die geringsten von allen. So, wie kann man noch darunter sein? Du kannst nicht unter einem Apostel sein, weil der ist ganz unten, der trägt die ganze Sache. Jemand kam mal zu Besuch und hat ein Papier ausgewickelt und das war eine ganz lange Schriftrolle. Und da waren hunderte, wahrscheinlich mehr als hunderte von Namen. Und dann sagte er, das sind alles Pastoren von der chinesischen Untergrundkirche und ich bin der Apostel über die. Wollte mich mit dieser langen Rolle beeindrucken. Was für ein Quatsch. Kannst du dir Paulus vorstellen, der geht irgendwo hin, wo er noch nicht anerkannt ist und sagt, ich rolle mal hier meine Meter aus und zeige euch mal, wie viele Pastoren alle unter mir sind. Wollt ihr nicht auch unter mir sein? Nee, wollen wir nicht. Das ist doch alles Quatsch. Das ist Kinderkram. Apostel ist nicht ein erstrebenswertes Sonnenplätzchen an der Spitze der Pyramide, sondern Aposteldienst ist eine Berufung zu mehr Leiden als alle anderen. Das ist Aposteldienst. Zweite Johannes 1, Vers 9. Und jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, nämlich die Apostel gebracht haben, diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Also da waren Leute unterwegs, angeblich im Namen des Herrn. Und Johannes sagt, wenn die nicht die Lehre der Apostel bringt, nehmt sie einfach nicht auf, gebt ihnen keine Unterstützung und tut nichts, was ihnen helfen könnte, einfach dieses Ganze noch weiter zu verbreiten. Titus 3, Vers 10. Einen sektierischen Menschen weise nach einer und nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Sektierische Menschen, die abweichen von dem, was die Apostel gelehrt haben, müssen ermahnt werden und wenn sie auf diese Ermahnung nicht hören, abgewiesen werden. Das war die Anweisung der Apostel. Was glaubst du, was passieren würde, wenn wir heute beginnen würden, diese Dinge zu praktizieren? Krieg. Und genau das ist der Grund, warum wir diese Dinge nicht praktizieren. Weil wir Angst haben vor dem Krieg. Angst haben vor unserem Ansehen. Angst haben vor unseren Vorteilen und unserer Bequemlichkeit und unserem Einfluss. Wer für seine Sachen kämpft, kann nicht für die Ehre Christi kämpfen. Das ist völlig unmöglich. Oder andersrum ausgedrückt, alle die für die Ehre Christi kämpfen wollen, werden verworfen werden und nicht anerkannt vom religiösen Establishment. Das muss so sein. Das muss so sein. Jesus sagt, wehe euch, wenn alle mit euch einverstanden sind. Wehe euch. So besser legt ihr ein paar Feinde zu. Dann trifft dieses Wort nicht auf dich zu. Wehe euch, wenn alle euch hochehren und akzeptieren. Sektierische Menschen werden ermahnt oder zurechtgewiesen. Das heißt, es wird ihnen gesagt, das, was du da lehrst, ist wirklich daneben. Es ist nicht die apostolische Lehre. Und wir rufen dich auf, tu Buße und komm zurück. Wo wird das getan heute unter Leitern? Stattdessen trifft man sich auf diesem Niveau, also ich habe ja nicht die Wahrheit und du auch nicht, ich habe nur einen Teil und du hast einen Teil und ich werde dir nicht in die Suppe spucken und du bitte mir nicht. Und so haben wir Gemeinschaft und so passt es alles zusammen. Und du urteilst nicht über meinen Glauben, ich urteile nicht über deinen Glauben und gut ist es. Und das nennt sich dann Einheit. Das hat mit Einheit, von der Jesus geredet hat, für die Jesus gebetet hat, überhaupt nichts zu tun. Jesus hat nicht gebetet, dass einfach alle eins sein sollen. Das heißt, die sollen doch bitte die Differenzen beiseite lassen. Die sollen doch bitte nicht immer auf das Trennende schauen. Jesus ist kein guter Onkel, der sich freut, wenn alle mal friedlich im Wohnzimmer versammelt sind und mal kein Streit ist. Die Einheit, um die Jesus gebetet hat, ist, alle sollen eins sein, so wie er mit dem Vater eins ist. So sollen alle eins sein. So, das heißt, diese Einheit beginnt mit Kapitulation. Die beginnt mit Hingabe an die Herrschaft Christi. Und wenn du aus dem einen Lager kommst und ich komme aus dem anderen Lager, vielleicht sogar noch aus einem anderen Land und einer anderen Kultur, und du hast die Prägung, ich habe die Prägung. Wenn wir sagen, so hier bin ich, egal was für ein Diplom ich habe, egal was für eine Position in meinem Verband ich habe, ich lege das alles nieder, ich bin einfach nur bedürftig und ich brauche den Herrn und ich will nichts beweisen, ich will nicht irgendwas festhalten. Ich will einfach nur, dass Gott mir die Augen auftut. Du tust das und ich tue das. Dann lass uns zusammenkommen nach 1-2 Jahren. Und wir werden in allen wesentlichen Punkten des Evangeliums vollständig übereinstimmen. Vollständig. Weil ich nicht komme und will dich zum Baptismus oder zum Pfingstlertum bekehren oder zu einem charismatischen Netzwerk oder was weiß ich zu was. Sondern ich bin Diener des Herrn. Und ich will nichts anderes als dem Herrn gefallen. Und wenn der Herr sagt, das ist Menschenwerk, lege ich es ab. Wenn der Herr sagt, das ist religiöse Lehre, lege ich das ab. Wenn der Herr sagt, das ist nicht von mir, ich lege es ab. Ich will nichts anderes als ihm gefallen. Wenn du das auch tust, wir werden uns wunderbar verstehen. Wir brauchen keine Diskussionen, wir brauchen keine Papiere, wir müssen nicht irgendwelche Erklärungen machen, wir müssen nicht irgendeinen Bund machen, wir müssen nicht irgendwie der Welt davon kundtun, dass wir jetzt eins sind. Wir sind einfach eins und aus dieser Einheit wird Frucht kommen. Fertig aus. Fertig aus. Nirgendwo sehen wir im Wort Gottes auch nur den leisesten Hinweis, dass um einer Beziehung willen, um einer Zusammenarbeit willen, um einer Einheit willen, Wahrheit geopfert werden muss. Nirgendwo, zeig mir eine einzige Schriftstelle, die auch nur andeutet, du musst auf die Wahrheit, die Gott dir offenbart hat, sei es Taufe, sei es Geistestaufe, sei es Jüngerschaft, sei es neutestamentliche Gemeinde, sei es sexuelle Reinheit, was auch immer. Du musst auf irgendeine Wahrheit verzichten, um dann dadurch mit jemandem eins zu sein. Wo ist das im Worte Gottes? Das ist eine religiöse Erfindung von Menschen, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen und um Menschen abzuhalten, der Wahrheit zu gehorchen. Und diese Dinge müssen in unser Denken und in unser Herz eingebaut werden, wenn wir einen klaren Weg gehen wollen. Weil nach dieser Phase der freundlichen Einladung zum Mitmachen und der freundlichen Übernahme wird der Zwang kommen. Es kommt eine zweite Phase. Und es wird ein erheblicher Druck ausgeübt werden auf diejenigen, die der menschengemachten Einheit unter dem humanistisch-antichristlichen Geist nicht mitmachen, um einen Druck auszuüben, dass sie doch beitreten. Hauptsache, sie treten bei. Ob Widerwillen ist egal, Hauptsache, sie treten bei. Nach der Phase von dem Liebesgeschwafel wird die Phase der Erpressung kommen. Höre meine Worte, schreib dir das auf. Und es wird nicht 20 Jahre dauern, bis das kommt. Du kannst jetzt schon auf der Website der ACK nachlesen, was für einen Vorteil hat es, wenn du bei der ACK mitmachst. ACK ist Arbeitskreis christlicher Kirchen. Der Vorteil ist, dann weiß die Bevölkerung, dass du keine Sekte bist. Klasse. Also es gibt irgendwie einen Dachverband, der hat das Mandat, ich weiß nicht, wo er das her hat und wer ihm das gegeben hat. Es gibt einen Dachverband, der kann TÜV-Stempel verteilen. Der kann dir den Stempel geben und dann kannst du mit diesem Stempel zu den Behörden gehen, da kannst du in die Krankenhäuser gehen, da kannst du in die Gefängnisse gehen, kannst du überall hingehen. Guck mal hier, wir sind Mitglied von ACK, wir sind keine Sekte, die anderen ja, aber wir nicht. Ich frage mich, wo haben Sie dieses Mandat eigentlich her? Wer hat Ihnen das eigentlich gegeben? Und wenn Sie jetzt schon locken mit diesem Versprechen, ja komm doch zu uns, dann, weißt du, das hilft dir ja, wir sind ja für dich, wir schützen dich dran vor irgendwelchen komischen Anfragen. Dieselben, die dich schützen, sind nachher, die dich ans Messer liefern. Hallo? Das ist wie Schutzgelderpressung. Da gibt es auch gewisse Herren, die schützen Restaurants. Und der Besitzer muss nur Geld bezahlen und dann wird er geschützt. Ja. Aber die, denen Schutz versprechen, sind die, die drohen, das ganze Ding zusammenzuhauen. Das ist das Perfide an der Sache. Und dieses Mafia-Prinzip ist dasselbe diabolische Prinzip hinter dieser Art von menschengemachter Einheit. Und alleine das sollte dir klar machen, es kann nicht von Gott sein, weil Gott niemals erpresst. Niemals. Es ist nicht das Wesen Gottes zu erpressen, sondern es ist das Wesen des Teufels. Wir müssen anfangen zu denken und wir müssen in den Bahnen des Wortes Gottes denken und wir müssen dann das, was wir gelernt haben, nehmen und auf konkrete Fälle anwenden und es nicht nur im Gottesdienst belassen. Ja, da haben wir eine schöne Predigt gehört, da waren wir im Seminar, da haben wir ein schönes Thema gehabt, das war ganz spannend. Wir müssen die Dinge nehmen und dann gehen wir raus und sagen, so, jetzt wenden wir an in diesem Fall, in dieser Situation, in diesem Rahmen, was wir aus dem Wort verstanden haben. Sonst nützt es alles nichts. Titus 1. Wird von der Qualifikation von Ältesten gesprochen. Und dort heißt es in Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Also da gibt es Wort, das ist gemäß der Lehre. Welcher Lehre? Der Lehre der Apostel. Und er hält an diesem Wort fest. Warum hält er fest? Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Er soll das Wort gebrauchen und er soll die überführen, die widersprechen. Er soll sagen, hey, hallo, du weißt, dass ich dich schätze, du bist ein wunderbarer Mensch, aber was du hier von dir gibst, ist das Gegenteil von dem, was die Gedanken Gottes sind. Es ist nicht von Gott und ich muss dir sagen, aus den und den Gründen werden wir das niemals akzeptieren, was du da erzählst, niemals. Also es reicht nicht aus, festzustellen, jemand stimmt nicht mit dem Wort überein. Na ja, dann lassen wir das. Sondern wir haben die Aufgabe, diese Menschen zu überführen. Das ist unsere Aufgabe. Ja, aber das könnte Spannung bedeuten. Das könnte Konflikte bedeuten. Ja und? Was möchtest du damit sagen? Mit diesem Argument. Jesus, geführt vom Geist der Wahrheit, erzeugte Konflikte. Und Kinder Gottes, geführt vom Geist der Wahrheit, werden in einem religiösen Umfeld Konflikte erzeugen. Das wird so sein. Vielleicht nicht bei dir, weil du nicht mitmachst, aber ich mache mit. Und die Braut wird die Hure konfrontieren und wird sagen, du bist abgewichen, du hast nicht mehr die Lehre der Apostel, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot, du weißt es nur noch nicht. Aber du kannst wieder zum Leben kommen, indem du umkehrst. Die Braut wird eine Botschaft haben an die Hure. Und die Hure wird es nicht schätzen und wird sich bitter rächen. Mit der Lehre sind wir fähig, mit der gesunden Lehre sind wir fähig zu überführen. Ich habe eine ganze Reihe von Gesprächen gehabt mit hochrangigen Leitern in unserem Land, wie sie das sehen und wie sie das rechtfertigen können, dass sie mitgemacht haben an dieser Einheits-, dieser ökumenischen Einheitskonferenz in Stuttgart. Und ich muss sagen, ich war schockiert über diesen Mangel an Verständnis, was gesunde Lehre ist. Ich war schockiert über das Maß von humanistischer Verblendung, was im Denken und im Herzen dieser Männer sich ausgebaut. Ich war schockiert. Mit einem sprach ich und sag: Ja, du bist doch selber in einem Seelsorgedienst und du weißt doch sicherlich aus Erfahrung, wie gefährlich dieses Marienzeug ist. Oh ja, sagt er, wir beten Leute frei von dem Mariengeist. Ich sage, ja, prima. Ich sage, dann wirst du ja sicherlich in Stuttgart die Gunst der Stunde nehmen und die Fahne hochziehen für die Wahrheit und wirst dort einmal diese traute, nette Runde aufstrecken, aufschrecken mit der Wahrheit und wirst sagen, was für ein Gräuel, für ein abgrundtiefer Horror im Herzen Gottes ist, über einer Bewegung, die postuliert, der Glaube wird erneuert, wenn man sein Leben Maria gibt. So, dann wirst du ja da sprechen für die Wahrheit. Dann lächelt er wie ein Politiker. Weißt du, wie die lächeln, wenn sie gefangen sind und nicht wissen, was sie jetzt machen sollen? Dann haben die so ein ganz bestimmtes Lächeln drauf. So eine Mischung aus Verlegenheit und Überlegenheit. Und er sagt zu mir: Ja, wenn wir gleich betonen, was uns trennt, dann werden wir uns ja mit diesen Leuten nie versöhnen. Ich dachte, meine Ohren fallen ab. Ich sage, Moment einmal. Möchtest du mit einer Frau Lubich, deren Ziel ist es, alle Religionen miteinander zu vereinen und Frieden auf diesem Planeten zu schaffen. Ein Frieden ohne Christus, in dem die Religionen alle zusammenkommen und harmonisiert werden. Möchtest du mit einer solchen Person dich versöhnen? Ich finde es sowieso ein Missbrauch des Versöhnungsbegriffes. Versöhnung muss geschehen, wenn eine Beziehung zerbrochen ist. Aber es gibt keine Versöhnung zwischen gesunder Lehre und Irrlehre. Und es gibt keine Versöhnung zwischen Vertretern von gesunder Lehre und von Irrlehre. Es gibt keine Notwendigkeit, etwas zu versöhnen, weil das ist wie Feuer und Wasser, wie Licht und Finsternis. Und wer sagt, wir sollen da etwas versöhnen? Gott sagt etwas ganz anderes. Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Was hat Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit zu tun? Was hat der Tempel Gottes mit Belial zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Und er braucht da gar nicht die Antwort zu geben, weil das ist vollkommen klar für jeden, der noch ein bisschen mitdenkt. Die Antwort ist, das hat nichts miteinander zu tun, das hat nichts miteinander zu tun, das hat nichts miteinander zu tun. 2. Korinther 6. Komm, wir gehen da gerade mal hin. Welche Übereinstimmung? Um welchen Zusammenhang? Das sind die Fragen. 2. Korinther 6, die ganze Passage geht los ab Vers 14. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft, Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und die Antwort ist jedes Mal klar. Nichts haben sie gemeinsam. Nichts verbindet sie. Überhaupt nichts. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wer ist wir? Wir, die wir uns Gott unterworfen haben und sagen, du bist der Herr dieses Hauses. Wir sind hier in diesem Haus, um dir zu folgen. Der ist wir. Ja, aber das sind doch auch unsere Brüder. Was hat Jesus gesagt? Meine Brüder und meine Schwestern sind die, die meinen Willen tun. Das sind meine Brüder. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum, damit wir das erleben, Gott ist in ganzer Fülle unter uns Gott, mit allem, was dazugehört. Und wir sind sein. Damit wir das erleben, muss etwas passieren. Was muss passieren? Eine Absonderung. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, das ist es. Da ist alles drin. Er wird unter uns sein und er wird unser Gott sein. Und wir sind sein Volk. Mehr brauchen wir nicht. Nur das. Und weil wir diese Verheißung haben, muss jetzt etwas passieren. Wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist die Sichtweise Gottes. Und was heute passiert, im Namen der Einheit, im Namen der Liebe, werden Dinge zusammengetan, die niemals zusammengehören. Und wir müssen Antworten haben auf diese Vorwürfe. Ja, willst du meinen Glauben richten? Und muss denn alles so gemacht werden, wie du dir das vorstellst? Nein, es geht nicht um deinen und um meinen Glauben. Es geht darum, wer ist der Herr und was hat er gesagt? Und sind wir bereit, das zu akzeptieren, was er gesagt hat? Und dann wird er uns weiterführen. Er wird uns weitere Dinge zeigen. Die grundlegenden Lehren, das Bild der Lehre, das ist doch erst der Anfang. Nach dem sich eins machen mit der Lehre, kommt das Werk Gottes an unserem Herzen. Und interessanterweise kommen die interessantesten und fantasievollsten und verrücktesten Ideen und Trends heute von denjenigen, die die Grundlagen des Glaubens entweder verlassen haben oder nie besessen haben. Missionswerke ohne ein Gemeindeverständnis, ohne ein Verständnis, was Bekehrung ist, ohne ein Verständnis, welchen Platz Taufe hat und all die anderen Dinge, die danach kommen, sie spielen heute eine große Rolle und sie geben den Trend an. Und sie sind ein Saatbett oder ein Ort geworden, wo die kuriosesten Dinge blühen und Frucht bringen. Ich bin auf einer großen Leiterkonferenz gewesen. 1000 Leiter waren da. Und eine namhafte geistliche Figur sagt dort, lass uns nicht vergessen, auch die evangelische Landeskirche ist Teil des Leibes Christi. Hallo. Hallo. keine Kirche, weder die evangelische, noch die katholische, noch der Pfingstbund, noch der Baptistenbund oder irgendwer anders. Keine Kirche gehört zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehören Menschen, die durch den Geist Gottes von Neuem geboren sind. Keine Organisation oder Denomination oder Gruppe gehört per se zum Leib Christi. Was für eine Verdummung! Oh, der Herr, gib uns Gnade, dass wir Lüge hassen und um Menschen zu helfen, um Menschen aus ihrer Verwirrung zu holen und um ihnen Einhalt zu gebieten, nicht weiter andere zu verwirren, aufstehen für die Wahrheit. Aufstehen für die Wahrheit und sagen, das ist das Wort des Herrn, das ist, was Gott sagt. Und das ist verbindlich für mich und für dich und für jeden anderen. Mit einem Leiter habe ich theologisch gestritten. Er findet das eine extreme Ansicht, dass ein Neubekehrter nicht sein Leben lang Christus nachfolgen könnte in der katholischen Kirche. Ich sage, hast du einmal gelesen, was er verpflichtet ist zu glauben als Mitglied dieser Kirche? Hast du das einmal gelesen? Und er sagt, ach, das war doch früher im Mittelalter. Ich sage, du hast überhaupt keine Ahnung. Ein befreundeter Pastor saß im Komitee und sie haben eine große Pro-Christ-Evangelisation vorbereitet. Und natürlich der interessante Punkt ist dann immer, wer kriegt die Beute? Was passiert mit den Neubekehrten? Glücklicherweise bekehrt sich da fast keiner, sodass diese Frage dann in der Praxis unerheblich ist. Aber weißt du, wie sie sich geeinigt haben? Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber in dieser Stadt haben sie sich folgendermaßen geeinigt. Also, wir nehmen die Adresse auf von dem Neubekehrten oder meinetwegen auch nur jemand, der sich jetzt interessiert für den Glauben. Und dann schauen wir, welchem Gotteshaus seine Adresse am nächsten ist. Und dahin werden wir ihn dann überweisen. Das ist doch eine faire Lösung. Das heißt also, wenn da irgendein armer Suchender ist und der hat das Pech, zu dicht an der katholischen Kirche zu wohnen, dann haben alle Pastoren, die an das Evangelium glauben, die Verpflichtung, diesen armen Menschen in die Fänge dieser Leute zu schicken. Vielleicht findest du das krass, wenn ich das sage. Jesus, lies mal, was Jesus sagt. Die Pharisäer durchsuchen die ganze Erde und finden einen und machen ihn zu einem Sohn der Hölle. Das ist, was Jesus sagt. Da ist das, was ich sage, soft. Musst du zugestehen. Nicht einmal der Papst wusste, als er starb, ob er jetzt gerettet ist oder nicht. Heilsgewissheit per Lehre ist nicht vorgesehen in der katholischen Kirche. Da gibt es Leute, die haben Heilsgewissheit. Aber nur, weil sie Joyce Meyer gucken. Oder irgendwas anderes, Derek Prinz sich anhören oder irgendwie sowas. Dann mag sein, dann brechen sie durch und haben Heilsgewissheit. Oder Bayless Conley oder irgendwelche anderen Männer Gottes, die in Klarheit das Wort Gottes bringen. Aber von der katholischen Lehre gibt es keine Heilsgewissheit. Es ist alles basiert auf deine Werke und hoffentlich ist Gott gnädig. Da können wir doch nicht sagen, da schicken wir jetzt einen Interessierten hin. Oder einen Neubekehrten. Das ist doch absolut verantwortungslos. Aber die Pastoren haben ein Agreement gemacht. So machen wir das. Das ist doch eine weise Entscheidung. So kommt kein Streit auf. So kann keiner sich benachteiligen. Als wenn es darum geht, gekränkte, benachteiligte Pastoren irgendwie auszugleichen oder ihnen irgendwie entgegenzukommen. Ihr Lieben, wo sind wir denn eigentlich? Um was geht es denn eigentlich? Es geht nicht darum, dass dieser Neubekehrte dahin oder dahin kommt, sondern es geht darum, dass er Christus kennenlernt. Wenn ein Blinder auf der Straße dich fragt, bitte, wo ist denn der nächste Lebensmittelladen? Ich muss unbedingt was zu essen kaufen. Dann schickst du ihn auch nicht in das Geschäft von Schädlingsbekämpfung, wo es Rattengift und Pestizide und Insektizide gibt. Und sagst, nehmen Sie einfach einen Korb voll, das ist alles in Ordnung, was es da gibt. Und dann wirklich guten Appetit oder so etwas. Das ist ein sarkastisches Beispiel, das weiß ich wohl. Aber das zeigt doch nur, das andere ist viel, viel schlimmer. Der Blinde an dem Rattengift, der wird nur sterben. Aber der Neubekehrte, der das religiöse Gift nimmt, der kann in der Hölle landen. Weil wir niemandem zu nahe treten wollen. Weil wir nicht so absolut auftreten wollen. Weil bei uns gibt's ja auch noch Schwierigkeiten und Probleme. Als wenn es darum ginge. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, ist das der Weg Gottes, der da gelehrt wird? Ist das der Weg oder ist es nicht? So, ihr seht, wenn das alles wahr ist, wenn das wirklich alles auch in deiner Bibel steht, dann brauchen wir Hilfe. Befreiung von der Menschenfurcht. Wir brauchen ein Herz, das für Gott schlägt, das sich vor niemandem mehr fürchtet. Und wo gibt's denn sowas? Das gibt's bei Gott. Das gibt's bei Gott. Halleluja. Wenn mein Plan so bleibt, wie ich das jetzt vorhabe, dann werde ich am Sonntagmorgen noch über diese Sache sprechen. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, sagt Paulus zu Timotheus. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Wenn wir beharrlich werden, wenn wir sagen, so steht's geschrieben, Entschuldigung, ich kann nicht anders als sagen, das, was du da denkst, ist religiöser Müll. Die Wahrheit ist dieses. Du wirst dich retten und du wirst die retten, die dich hören. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir Menschen retten oder wollen wir einfach nur Menschen gefallen? Wollen wir verhindern, dass sie uns ächten, dass sie uns auf die Liste tun, dass sie irgendwann so viel Macht haben, uns anzuschwärzen und irgendwie uns den staatlichen Organen zu überantworten? Ich habe diese Situation erlebt in Russland. Da ist eine Person sehr, sehr mächtig geworden und ist ganz nah dran am Putin. Und die Christen sagen, wow, die Gemeinde wird stark und die Gemeinde fängt jetzt an, die Politik zu beraten. Aber was Tatsache ist, Putin versucht über diesen einen Mann die gesamte protestantische Christenheit in Russland fernzusteuern. Und die Christen sind so blind und denken, wir haben jetzt unseren Mann bei Putin. Als wenn ein Mann vom Format Putin einen Pfarrer bräuchte zur Beratung. Hallo. Und dann gab es einen Streit, dann gab es eine Situation in einer Gemeinde und ein riesen Chaos und es kam raus, der Pastor hat Gelder aus der Gemeinde genommen und seiner Frau ein teures Auto gekauft, sein Sohn hat den Safe-Schlüssel geklaut und Gelder rausgenommen, um seine Spielsucht zu finanzieren, seine Frau vertreibt okkulte chinesische Medizin und Hokuspokus in der Gemeinde. Ein riesen Zeug kam da auf einmal alles auf den Tisch. Und dann wurde dieser Mann eingeladen, um zu schlichten, weil Die Leiter haben gesagt, dieser Pastor muss in Sabbatruhe gehen, der braucht Seelsorge, wir können unter ihm nicht mehr weiterarbeiten, das ist völlig unmöglich. Aber er meinte, doch, das geht so weiter und er kann ja einen Teil der Gemeinde nehmen und die anderen können den anderen Teil nehmen. Dann haben sie ein Gespräch gemacht, eine Abstimmung, 8 waren dafür, die Gemeinde wird nicht geteilt und der Pastor geht in Sabbatruhe und in Seelsorge und einer war der Meinung, die Gemeinde soll doch geteilt werden. Und das war der Pastor, dessen Sünde offenbar geworden ist. Und dann sagt der große Guru, der große Bischof, also der Fall ist klar, die Gemeinde wird geteilt. 8 haben gesagt, die Gemeinde darf nicht geteilt werden, der Mann muss in geistliche Kur gehen. Einer sagt, und ausgerechnet er selber, die Gemeinde muss geteilt werden, und der große Bischof sagt, alles klar, dann wird sie geteilt. Das ist doch Mafia. Das hat mit Geistlichkeit nichts zu tun. Und dann wurden die Brüder, die damit nicht einverstanden waren, zitiert dann in sein Hauptquartier, in sein Büro. Und dort hat er gesagt, also alles klar, ihr tut jetzt, was ich sage, ihr gebt das Gebäude ab, ihr gebt die Papiere ab und. Und ihr wisst ja, also wenn ihr nicht tut, was ich sage, ein Anruf von mir beim KGB und ihr werdet eine Menge Schwierigkeiten haben. Ihr Bruder im Herrn, der Bischof. Ich rede nicht von orthodoxem Bischof. Ich rede von einem Mann, der sich in Anspruch nimmt, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist und an dieses Buch zu glauben. Der Vorteil in Russland ist, es ist alles ein bisschen ungeschminkter. Hier geht das alles ein bisschen dezenter, ein bisschen getarnter, ein bisschen diplomatischer, ein bisschen geschmeidiger. Aber ihr Lieben, diese Art von Machenschaften hat mit Reich Gottes und mit Evangelium nichts zu tun. Nichts zu tun. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir den Weg der Wahrheit gehen, dann beginnt es damit, dass wir die Anweisungen der Apostel ernst nehmen und einen Strich ziehen und sagen, das ist, was der Herr uns geboten hat. Und wir laden jeden ein, dazu mitzukommen, jeden. Und wenn wir offene Seminare machen, ich habe kein Problem, wenn da Katholiken kommen oder irgendwelche anderen. Ich habe kein Problem. Aber ich lehre die Bibel, verstehst du? Ich sitze nicht mit ihnen am Tisch unter der Prämisse, du bist gut und ich bin gut. Und du hast Wahrheit und ich habe auch Wahrheit. Und wir reden gar nicht über die Unterschiede, sondern wir freuen uns einfach, dass wir alle eins sind. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Das ist niemals, was die Apostel getan hätten. Niemals. Zeig mir eine einzige Schriftstelle, die andeutet, Apostel hätten so etwas getan. Sie haben aufs Schärfste die Irrlehrer ermahnt und die Herde vor den Irrlehrern gewarnt. Das ist, was sie getan haben. Das war ihre Doppelstrategie. Die Irrlehrer zu warnen und zur Buße zu rufen und die Gemeinde zu warnen, dieses Gift nicht anzurühren. Bis dahin, dass sogar Namen genannt wurden. Apostel Paulus schreibt Namen von Menschen, die lästern, indem sie dummes Zeug erzählen. Und heute, du brauchst nur anonyme Beispiele bringen, um zu zeigen, worum es geht, wie ich dieses Beispiel gebracht habe über den Nachruf auf den Papst. Und die Leute werden böse und schreiben E-Mails und erzählen dummes Zeug. Und der Henkel ist jetzt gegen die Katholiken. Nein, ich bin für die Katholiken. Und deswegen sage ich Ihnen, ihr könnt errettet werden. Ihr könnt aus eurem Götzendienst herauskommen. Die Hand des Herrn ist ausgestreckt. Ihr könnt aus all diesen Abhängigkeiten herauskommen. Ich bin für Katholiken. Diejenigen, die im Zustand der Verlorenheit der Katholiken sie als Brüder und Schwestern anreden, die sind gegen sie. Weil sie sie in ihrer Lüge und ihrer Täuschung bestätigen. Verstehst du? Habt ihr den Satz verstanden? Wenn du Katholiken einfach nur, weil sie ja auch gläubig sind, anredest als Brüder und Schwestern, die genauso auf dem richtigen Weg sind wie du, bist du nicht lieb, sondern du bist ganz, ganz, ganz böse mit ihnen. Aber der humanistische Geist hat uns schon so überwältigt, dass wir gut böse nennen und böse nennen wir gut. Es ist alles verdreht. Es ist alles auf dem Kopf. Die Wahrheit macht frei. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie kommt die Hilfe Gottes? Durch Erkenntnis der Wahrheit. Wenn die Erkenntnis der Wahrheit kommt, kommt die Hilfe Gottes. Und wie kann die Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn ich dem, der Enttäuschung ist, das Gefühl gebe, ja, das ist auch in Ordnung, das hat Gott dir so offenbart, prima, ist auch vom Heiligen Geist, ist anders als was ich denke, aber danke, dass du mich nicht angreifst, ich greife ja auch dich nicht an, und das ist alles so wunderbar, wie wir eins sind. Das ist ein Riesenbetrug. Und ich habe zu den Leitern gesagt, wie kannst du da hingehen nach Stuttgart, wenn da im Flyer steht, alle diese Bewegungen sind ein Werk des Heiligen Geistes. Wie kannst du das mittragen? Ich mache keinem einen Vorwurf, dass er da hingegangen ist. Ich wäre so gerne hingegangen. Aber leider hat man vergessen, mich einzuladen. Kann ja mal passieren, Computerfehler, nicht wahr? Das passiert schon mal. Ich hätte gerne dort 5 Minuten gehabt, gerne. Es war mir nicht vergönnt. Aber keiner von den großen evangelikal-pfingstlich-charismatischen Leitern, nicht ein einziger, hat dort die Fahne hochgezogen für die Wahrheit und Lüge, Lüge genannt, Verführung, Verführung genannt und gesagt, das ist der Weg dem Lamme nach. Nicht einer, nicht ein einziger. Mein Problem ist nicht der Götzendienst der katholischen Kirche. Das geht seit 1700 Jahren und das wird, solange der Herr geht, wird das weitergehen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn meine nationalen geistlichen Leiter aufstehen und erklären, das ist jetzt alles in Ordnung, das ist alles akzeptabel und das sind ja auch unsere, die sprechen ja auch in Zungen. Damit habe ich ein Problem. Weil was passiert? Es braucht wenige Jahre und die Idee, was ist das Evangelium, hat sich vollständig gewandelt. Und das Evangelium ist dann nur noch, ja, man erinnert sich, da heißt doch ein Erlöser, wie hieß er nochmal gleich. Das ist dann das Evangelium. Aber das Evangelium der Apostel ist, Christus ist der Herr. Er ist der einzige Weg, und sich ihm anzuvertrauen und von ihm formen und prägen zu lassen. Das ist der Weg in den Himmel und sonst gar nichts. Und dieses Evangelium ist in Gefahr. Und Menschen beruhigen sich und sagen, ja, bei denen steht doch auch Jesus im Mittelpunkt. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann steht sein Wort im Mittelpunkt. Und wenn sein Wort im Mittelpunkt steht, dann werden Menschen aufgefordert, dem Wort zu glauben, dem Wort zu gehorchen, und sie werden aufgefordert, die Lüge Lüge zu nennen und sich von der Lüge abzuwenden. Wenn diese Merkmale nicht da sind, dann erzähl mir bitte nicht, Jesus steht im Mittelpunkt. Denn jede betriebliche Weihnachtsfeier ist auch Jesus im Mittelpunkt. Da ist die Krippe, da ist der Josef. Und das ist doch auch Jesus. Mindestens in manchen Gegenden ist das noch so. Nicht überall, ich weiß nicht, wie das hier ist. Einen frommen Touch haben sie alle zu Weihnachten und Ostern auch noch manche. Das hat doch nichts mit dem Evangelium zu tun. So, wir sehen, die Apostel haben eine ganz andere Wertschätzung für Wahrheit gehabt als wir heute. Und sobald die Wahrheit in Frage gestellt war, haben sie ihre Autorität genommen, haben eine Linie gezogen und haben gesagt, Das ist die Seite Gottes und das ist die Seite der Täuschung und der Verführung. Und jeder muss jetzt eine Entscheidung treffen, rechts oder links, dort oder dort. Beides miteinander zu vereinen geht nicht. Beides kann nicht zusammengehen. Und solange die Apostel akzeptiert waren und die Führung hatten, war eine Klarheit da, was ist Welt und was ist Gemeinde. Und das falsche Evangelium bringt eine Grauzone, eine Unklarheit. Wer ist jetzt noch drin und wer ist draußen? Nach Pfingsten, als Petrus gepredigt hat, ja, was sollen wir tun? Tut Buße, lasst euch taufen. Da war ganz klar, wer drin ist. Alle, die getan haben, was er gesagt haben, waren drin. Und alle anderen blieben draußen, hatten immer noch die Chance, nachträglich reinzukommen. Es ist ja nicht vorbei. Aber es war klar, die sind jetzt drin und die sind draußen. Und das ist die Bedeutung von Gemeinde. Ekklesia, herausgerufen. Aus was denn? Aus der Welt. So, da war Welt und da war Gemeinde. Und dazwischen war ein Graben. Und die einzige Möglichkeit, diesen Graben zu überbrücken, war das Kreuz. Da waren die Dinge klar. Heute bemüht man sich, stufenlose Grauzonen herzustellen, in denen alles möglich ist. Da kann ein ordinierter Pfarrer der Landeskirche in einer Live, oder weiß ich, ob es live ist, aber in einer Fernsehshow, kann da auftreten und kann da einen Spiritisten interviewen und ihn sogar bitten, jetzt live Kontakt da mit Verstorbenen aufzunehmen. Und er kriegt kein Disziplinarverfahren, er kriegt kein Lehrzuchtverfahren. Er ist bis heute ein anerkannter, ordinierter Pfarrer der evangelischen Kirche. Ich habe es selbst im Fernsehen gesehen. Und das ist ein Mann namens Fliege gewesen. Ich habe es gesehen. So sagt mir nicht, ich erzähle was Böses über ihn. Ich habe es gesehen. Live dort hat nicht so gut geklappt, aber immerhin hat versucht, dort Kontakt mit Geistern von Verstorbenen herzustellen. Eine Sache, die Gott ein Greuel ist. Und jeder, der die Toten befragt, ist Gott ein Greuel, sagt das Wort. Und wenn seine Obrigkeit ihn deswegen nicht zur Rechenschaft zieht, dann decken sie Greuel im Namen der Kirche. Und dann sind sie genauso mit drin wie der Pfarrer selbst. Wie können da unsere Leiter aufrufen zu einer Versöhnung mit der Landeskirche? Wie soll man sich das vorstellen? Und trotzdem gibt es viele, viele Tagungen und Seminare und Konferenzen, wo solch ein Blödsinn den Leuten vorgelegt wird. Und die Herde tappelt einfach hinterher. Keiner fragt eine Frage. Keiner sagt, ja, aber hallo, Paulus hat doch gesagt. Nein, alles wird akzeptiert. Und der Heilige Geist bringt nicht zusammen, was nicht zusammengehört, sondern der Heilige Geist macht klar, das ist Licht und das ist Finsternis. Das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Und jeder wird gerufen, eine Entscheidung zu treffen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Jemand sprach mit warmen, werbenden Worten, Gott tut ein gewaltiges Werk. Mauern, die wir jahrhundertelang aufgebaut haben, werden jetzt in ganz kurzer Zeit übernatürlich von Gott zum Einsturz gebracht. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Kommt alle nach Stuttgart, seid offen dafür. Und hat geschwärmt. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, wie kannst du so etwas tun? Wie kannst du sagen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes? Und ich habe ihm Schriftstellen und Argumente gegeben. Und dann sagt er, nein, nein, es ist alles ein Missverständnis. Er sei von Leuten gepusht worden, diese Werbung zu machen. Das ist gar nicht wirklich seine eigene Meinung gewesen. Da habe ich gedacht, okay, sei gesegnet. Ich werde nicht mehr mit dir sprechen. Wenn du mich verladen willst, wenn du mich für dumm verkaufen willst, ich kann den Unterschied erkennen, ob jemand wider Willen irgendetwas ankündigt in seiner Konferenz und sagt, übrigens, ich bin gebeten worden, noch zu sagen, da läuft das und das ab, okay, gut, das habe ich mal abgekündigt, oder ob jemand sein Herz da reinlegt und ob jemand begeistert ist von einer Sache. Ich kann den Unterschied erkennen, ich bin nicht blöd. Und der Gipfel ist gewesen, also wenn wir die Liebe des Vaters haben, dann können wir über so Schwächen wie Marienanbetung, da können wir drüber wegsehen, wenn wir die Liebe des Vaters haben. Weil nur wenn du einen weisen Geist hast, wenn du immer noch unter Ablehnung leidest, dann bist du kritisch und dann musst du immer auf das hinweisen, was irgendwie trennt. Aber wenn man die Liebe des Vaters hat, dann kann man großherzig über die Schwächen, und dann nannte er das Beispiel Marienverehrung, hinwegsehen. Ein geistlicher Leiter, ein ganz großer. Ich sage, hallo. Götzendienst ist das Krasseste, womit man Gott beleidigen kann. Es gibt keine Steigerung mehr. Das ist die ultimative Beleidigung der Heiligkeit Gottes. Und du willst mir erzählen, das ist eine Schwäche und je mehr Liebe man hat, umso mehr kann man über diese Schwäche hinweggehen. Ich sage dir, dann hat der Sohn Gottes aber keine Liebe gehabt. Dann haben die Apostel keine Liebe gehabt. Dann hatten die alle einen weisen Geist und waren alle kritisch und waren verletzt. Hallo. Und sie lehren. Wir sollen einander nur lieb haben. Wir haben nicht die Aufgabe, einander zu korrigieren. Wir haben nicht die Aufgabe, dem anderen irgendetwas zu sagen. Sondern wenn wir sie nur richtig lieben, dann wird der Heilige Geist von ganz alleine ihnen zeigen, was bei ihnen noch nicht richtig ist. Ach, wie nett. Das ist das Evangelium nach dem ADAC. Seid nett zueinander. Das hat mit neutestamentlicher Gemeinschaft der Heiligen 0, nichts zu tun. 0, nichts. Und manche andere schockierende Dinge, die ich euch lieber nicht erzähle, habe ich erlebt, als ich Menschen angesprochen habe, die Rang und Namen haben. Ich habe gesagt, wie kannst du das unterstützen? Und ich habe so dumme Antworten gehört. Ich sage, ich kenne Gemeinden, die sind gegründet im Wort. Jeder Hauskreisleiter könnte dich jetzt auseinandernehmen und dir sagen, was das für ein Unsinn ist, was du hier erzählst. Und dass das mit dem Wort nichts zu tun hat. Wo ist der Stand der Reformatoren geblieben? Nur die Schrift. Wo ist das geblieben? Heute ist nur das Gefühl, nur die Stimmung, nur die Gemeinschaft, nur die Einheit. Das ist der Maßstab. Und ich wollte mit all dem nur zeigen, die Apostel sind mit solchen Fragen anders umgegangen, als wie viele heute damit umgehen. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir zurück zu den Wegen der Apostel? Oder wollen wir es tun in dieser humanistisch seichten Art und Weise, die uns viel Ehre bringen wird, die uns viel Anerkennung bringen wird, die uns viele Vorteile bringen wird? Wahrscheinlich auch Geld. Eine Geschichte erzähle ich noch. Ich bekam Kontakt mit einer Gruppe von Menschen in einer sehr katholischen Gegend. Und dann gab es irgendwie Fragen und ja, wie soll man jetzt mit Dingen umgehen und wie ist es jetzt zu sehen mit katholischer Kirche? Und dann haben sie mich eingeladen. Dann habe ich das Wort verkündigt. Und als Folge davon, weil der Herr sein Wort bestätigt, sind Leute aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich sage Halleluja. Wunderbar. Aber diese Gruppe wurde über Jahre von einem Mann betreut, der Protestant ist. Sie wurde betreut. Und als diese 4 Leute ausgetreten sind aus der katholischen Kirche, schrieb in einen Brief und hat gesagt, seit Jahren steht er auf der Gehaltsliste vom Vatikan als Protestant für die Betreuung dieser charismatischen Christen in der katholischen Kirche. Stell dir das mal vor. Und weil da jetzt welche ausgetreten sind und er das nicht verhindert hat, ist er in Ungnade gefallen. Und jetzt werden diese Tausende von Euro monatlich, die er für humanitäre Zwecke benutzt, er hat es nicht für sich selber genommen. Und das spielt ja keine Rolle. Er stand auf der Gehaltsliste, nicht ein Werk, er. Und er hat Geld genommen und das hat er dann nicht für sich gebraucht, das ist ja noch in Ordnung, hat es weitergeleitet. Aber er stand auf der Gehaltsliste des Vatikans. Als die Gruppe das erfuhr, wir haben jahrelang mit diesem Mann gearbeitet, jahrelang hat dieser Mann uns betreut und jetzt hören wir, der ist bezahlter Agent vom Vatikan. Niemals hat, und wenn er uns gesagt hätte, er ist bezahlt vom Vatikan, wir hätten sofort gesagt, da ist die Tür, tschüss. Und als ich das miterlebt hatte, ich habe den Brief selber gesehen, habe mit diesem Mann dann telefoniert, weil dann wurde ich dann, als ich die Geschichte erzählt habe, der Lüge bezichtigt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt werden wir mal sprechen. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, ja, wer weiß, wie viele bezahlte Agenten vom Vatikan eigentlich noch so frei rumlaufen? Was gibt mir jetzt die Gewissheit, dass das der Einzige ist? Was gibt mir da die Gewissheit? Ich war absolut erstaunt, dass ein Protestant so freimütig schriftlich das von sich gibt, dass er jahrelang auf der Gehaltsliste vom Vatikan stand. Und jetzt sozusagen mein Werk wurde ihm als mangelnde Aufsichtspflicht angekreidet und er musste leiden für meine schlimme Predigt. Ungerechtfertigterweise. Und ich soll doch jetzt mit dem Bischof sprechen, damit das alles klar ist, dass er gar nicht das war, sondern dass ich das war. Ich sage, hallo, wenn der Bischof irgendwelche Fragen hat, hier ist meine Telefonnummer, der kann mich gerne anrufen. Ich habe keinerlei Veranlassung, irgendwas richtig zu stellen beim Bischof. Das war meine Botschaft und die hat er längst gehört. Also was soll's? Also das hat meine Wahrnehmung von der geistlichen Landschaft doch sehr erweitert. Sehr erweitert. Es passieren Dinge in unserem Land, die sind erstaunlich. Einfach nur erstaunlich. Und wenn du in deinem Umkreis anfängst, die Fahne hochzuziehen für Wahrheit, ich würde mich nicht wundern, wenn du nach 1-2 Jahren auch ein paar erstaunliche Geschichten zu berichten weißt. Vielleicht nicht gleich auf dem Niveau, aber irgendwo fängt ja jeder an. Ja? Da, wo wir sind, fangen wir an. Die nächste Familienparty, die nächste sogenannte Tauffeier, wo du eingeladen wirst. Und auf einmal sagst du, durch mein Hingehen gebe ich denen den Eindruck, dass ich das als Taufe akzeptiere. Und ich sage, wisst ihr was, das verbietet mir mein Gewissen. Ich habe euch lieb, ich will euch nicht brüskieren. Wenn der ganze Zinnober vorbei ist, komme ich zum Kaffee, okay? Für Wahrheit wirst du einen Preis bezahlen. Vom Menschen verworfen werden und vom Himmel bekommst du ein Kreuz. Ich glaube, der Herr sagt zu den Engeln, siehst du den da? Der steht für mich. Markieren, scharf beobachten, fördern. Ich will lieber, dass der Himmel auf mich schaut und sagt, gut gemacht, Junge, weiter so. Als dass irgendwelche Menschen, die selber nicht der Wahrheit folgen, mich hofieren. Ich habe kein Interesse daran. So sei gesegnet. Beunruhigt. Und jetzt gehen wir in die Pause und danach geht's mit erfreulichen Dingen weiter.